Superflex, PPR, Tight End Premium. Joe Mixon oder Mike Evans?
Joe Mixon.
Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Servus Phil, wie geht's dir?
Moin Flo, ja, alles gut soweit. Und bei dir?
Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich, wir starten. Ich bin schon ganz aufgeregt, bin schon ganz heiß den ganzen Tag, dass wir endlich unsere erste Aufnahme machen. Freue mich auf die nächsten Wochen, spannendes Projekt und würde sagen, damit starten wir direkt rein in unsere erste Folge und können unseren Zuhörern ein bisschen was darüber erzählen, wer wir sind und wie wir uns kennengelernt haben.
Ja klar, vielleicht fange ich einfach mal an. Also mein Name ist Phil oder auch viele kennen mich unter dem Namen Johnny in der Community. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Oldenburg in Niedersachsen. Und ja, wir beide haben uns eigentlich kennengelernt über mein Ligensystem, was ich mal ins letzte Offseason ins Leben gerufen habe. Mittlerweile 5 Ligen sind wir ja in Kontakt gekommen, nachdem wir in die gleiche Liga gelost wurden. Und ja, dieser Kontakt hat sich dann so weit aufgebaut zum jetzigen Podcast.
Ja, richtig, richtig. Geiles Ligensystem übrigens. Kann ich dir, by the way, nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, es kommt super gut an. Und allein die Erweiterung auf 5 Ligen dieses Jahr spricht, glaube ich, Bände. Genau, ich bin Flo. Das habe ich ja schon gesagt. 49er Flo im Discord und Twitter und sämtlichen, im Discord ist gut, verschiedenen Discords rund ums Thema Fantasy. Bin geborener Münchner und wohne immer noch hier, bin nicht weggekommen. Und ja, 26 Jahre alt, ne, warte, stimmt gar nicht, 27 bin ich mittlerweile. Begeisterter Dynasty-Spieler, habe mit Fantasy angefangen vor, jetzt muss ich lügen, glaube ich 2014 oder 15. Viele lange Jahre nur Redraft gespielt und vor 3 Jahren habe ich dann das Format Dynasty für mich entdeckt und seitdem gibt es eigentlich nichts anderes mehr. Und deswegen habe ich jetzt richtig Bock, einfach auch diese ganze Zeit, die ich in das Thema reinstecke, noch in den Podcast zu investieren und auch alle anderen dran teilhaben zu lassen an der Leidenschaft.
Ja, geht mir ja im Prinzip ganz ähnlich. Also ich beschäftige mich auch viel mit Fantasy, zu viel, wenn man meine Freundin fragt. Und same. Ja, also jetzt insgesamt Dynasty würde ich sagen auch so seit rund 3 Jahren richtig intensiv. Fantasy Football davor immer so, ja, leger kann man sagen, mal Redraft ausprobiert, aber dann, wie das so ist, gecatcht dann noch nicht so richtig. Und irgendwie seit 3 Jahren bin ich, seitdem ich auch Dynasty kennengelernt habe, richtig into. Ja, das ist einfach ein Format für mich. Ich habe früher schon immer lieber den Fußballmanager gespielt als FIFA zum Beispiel oder ja, sowas. Ich spiele bei Madden den Karrieremodus bis zum Erbrechen mit allen 32 Teams, sämtliche Szenarios durch.
Genau, also sehr geil, sehr geil. Da sieht man schon die Überschneidungen, eindeutig. Ich war auch immer so Fußballmanager, Alter. 2003, das war mein Game, ganz klar.
Ja, bei mir hat es auch schon angefangen, damals irgendwie mit Anstoß 3 bei Kumpels irgendwie. Und ja, daher, da war diese Leidenschaft für das Manager-Dasein einfach geboren, ne?
Ja, voll. Es ist einfach, es triggert doch irgendwie die gleichen Leute, habe ich den Eindruck. Ist da gleich auf einer Wellenlänge unterwegs.
Denke ich auch.
Mega. Ja, das führt uns eigentlich auch ein bisschen dazu, was wir heute in der ersten Folge geplant haben. Diese Leidenschaft deines, die soll ja auf unsere, ja, noch weiter um sich greifen in Deutschland. Da kann so ein Podcast nicht schaden, glaube ich. Heute wollen wir euch näher, also einfach mal ein bisschen darüber erzählen, was wir von Dynasty halten, was es ist natürlich, wie die Einstellungen sind, die wir persönlich präferieren, welche es gibt, wenn man eine Liga gründet, was dazugehört, wenn man auch so eine Liga leitet, wie man Leute findet, um eine Liga zu gründen, Also recht allgemeine Themen und ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Aber klar, die richtig, richtig interessanten Folgen, die heben wir uns dann auch für die nächsten Wochen noch auf, denen wir Rookies evaluieren und auseinandernehmen, Strategien aufzeigen, die wir in Startups fahren oder auch, wie wir unsere Roster evaluieren in Dynasty-Ligen, die schon länger bestehen. Da freue ich mich auch jetzt schon gewaltig drauf.
Ja, ich mich auch. Also, let's go.
Mega. Genau, let's go. Dann erstmal ganz kurz dazu für alle, die jetzt wirklich aus dem absoluten Redraft kommen. Was ist Dynasty überhaupt? Prinzipiell funktioniert das so, dass man an irgendeinem Punkt einen Startup-Draft hat. Der funktioniert prinzipiell nicht so viel anders als der in einer Redraft-Liga, aber man behält diese Spieler eben auch über eine Saison hinaus. Und there is no off-season in Dynasty. Das heißt, aus dem Finale der Fantasy-Saison heraus geht es direkt in die Vorbereitung auf den Rookie-Draft, denn jeder Spieler hält auch seine Rookie-Picks an sich. Auch die sind natürlich tradable, aber prinzipiell hat da jeder mal welche und kann damit die neuen interessanten Spieler, die in die NFL kommen, auf sein Roster bringen und sich so über die Jahre hinaus verbessern und immer am Team feilen. Und jetzt wollte ich dich schon Johnny nennen, weißt du, das ist doch schon so tief drin. Phil, sag uns doch mal, warum findest du denn jetzt hat Dynasty geiler zum Spielen als den Redraft-Modus?
Ja, also die verschiedenen taktischen Komponenten, also es ist viel mehr Strategie. Beim Redraft ist es ja einfach so, ich muss das Team zusammenstellen, was mir die meisten Punkte liefert im Bestfalle. Und ja, das probiert auch jeder in der Liga. Jeder jagt praktisch, ja, jeder Hund jagt die gleiche Katze. Genau, und das ist in Dynasty halt eben ein bisschen anders. Da gibt es viele verschiedene Strategien und auch für ein Team, was beispielsweise 0 und 6 in der Saison startet, wo man beim Redraft schon oft erlebt, dass derjenige dann die Flinte ins Korn schmeißt, ist es so einfach, für den geht es auch noch um was. Für den ist es interessant, Spieler zu traden, ja, Assets zu sammeln, schon für die neue Saison. Also, ja, und einfach dieser Faktor, den du auch schon genannt hast, 365 Tage im Jahr, Fantasy Football und ja, beschäftigen mit der NFL. So geben auch so Themen wie zum Beispiel der Rookie Draft der NFL, ja, gibt einem einfach nochmal einen größeren Anlass, sich mit den Rookies im Einzelnen auseinanderzusetzen, ne?
Absolut, das ist ja so ein Punkt. Rookies, wir haben zwar gelernt, dass mittlerweile auch Rookies fantasy-relevant sind, also sogar Rookie-Wide Receiver fantasy-relevant sind in Redraft seit Justin Jefferson, aber im Großen und Ganzen, wann gehen denn die Rookies in Redraft-Ligen? Ja, mal abgesehen von einem First-Round-Running-Back sind die meisten irgendwo in den hinteren Runden zu finden. Und das ist natürlich in Dynasty, haben die einen ganz anderen Wert und sind sofort unglaublich relevant. Da lohnt sich das auch richtig, in so eine NFL-Draft-Klasse einzutauchen und sich irgendwelche Advanced Stats reinzuziehen, um irgendwie die Hitrate der NFL-Teams noch zu übertreffen. Es reicht uns ja nicht, einfach nur den First-Round-Pick zu draften, sondern unter den First-Round-Picks wollen wir natürlich die Henry Ruggs dieser Welt aussortieren und in diese Traps nicht tappen.
Ja, absolut.
Ganz genau. Ja, das ist und das. Also ich muss sagen, ich merke das jetzt gerade. Wir sind ja schon voll in der Rookie Evaluation drin. In 2 Monaten ist der NFL Draft. Und was man da, man kann sich natürlich völlig verlieren in dem Ganzen. Aber was du an Statistiken zusammensammeln kannst, um zu versuchen, das beste Rookie-Profil ja, rauszufiltern und dann individuelle Rankings zu machen, das mir in der Form in Redraft noch nie gelungen.
Nein, nein. Also da sind die Facetten auf jeden Fall ganz anders. Also diese Begeisterung und ich glaube, das haben einfach nur Dynasty-Spieler. Außer es gibt natürlich immer noch ein paar Verrückte, die sich auch damit außerhalb von Fantasy Football beschäftigen. Aber ich glaube, die sind dann schon eher rar gesät, wenn ich sehe, was wir so für einen Aufwand dafür betreiben. Das ist schon. Schon Wahnsinn.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch so super cool finde an der ganzen Sache, ist, dass man sich so, das ist ja wirklich wie so ein NFL-GM. Das heißt, das ist ja so, wie man, keine Ahnung, früher sagt man so, Mensch, klar, jetzt bin ich bin ja Niners-Fan und dann frage ich mich immer, warum ein John Lynch jetzt nicht im Draft einfach nach unten tradet und den Value mitnimmt, den man ja als Fan eindeutig sieht. Und dann sitzt du auf einmal da im Rookie-Draft und hältst vielleicht den 102, 103 oder was auch immer, hast dich in den Spieler verliebt. Ja, alter Schwede. Also da fällt es wirklich auf einmal so schwer, diesen Pick wegzugeben, auch wenn man vielleicht mehr Value bekommt. Who cares, Alter? Ich will meinen Mann haben. Das finde ich, das hat mich sofort voll gepackt.
Ja, Rookie Fever is a bitch, ne? Also das ist schon
Ja.
so. Aus rein rationalen Gesichtspunkten musst du wahrscheinlich jeden First-Round-Pick wegtraden, gerade in Fantasy, aber naja, ich sag mal, das ist einfach, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn du dich irgendwie monatelang mit den Spielern beschäftigt hast und dich verliebt hast, dann ja, ist das einfach so, ne? Dann musst du manchmal auch das tun, was vielleicht nicht ganz rational ist, ob das nun sinnvoll ist oder nicht.
Ja, gut, das wird da, ich sehe schon, da werden wir spannende Diskussionen haben. Geht meine Meinung schon ein bisschen aus, weicht ein bisschen ab, weil ich schon auch immer sage, Rookie-Picks sind die Möglichkeit, um kommende Superstars billig ins Team zu holen. Wenn ich mir einen Justin Jefferson letztes Jahr mit einem First ins Team geholt habe, dann war das ein guter Preis. Jetzt kriege ich den nicht mehr. Oder jetzt muss ich so viel abgeben, dass es mein Team hinterher vielleicht bereut.
Ja, aber wenn man die Range eines Justin Jefferson wiederum anguckt und sagt, oder sieht, wer darum herum gedraftet wurde, ne, dann muss man auch den Gem
Absolut.
halt finden. Natürlich, wenn du ihn
Absolut.
findest, dann gebe ich dir absolut recht.
Klar. Das ist halt das ist ganz klar dieser entscheidende Punkt, irgendwo diese Jungs zu finden. Wir werden ja viel oder ich werde auf jeden Fall einiges vorstellen in dem Podcast rund um Hitrates. Was bedeutet es eigentlich, einen First-Round-Pick zu haben in Dynasty? Also ich sage jetzt mal in Standard liegen einen Top-12-Rookie-Pick. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mit einem Wide Receiver einen Hit erziele? Heißt, er ist ja mehrere Wide Receiver Two Seasons spielt. Wie hoch ist die Chance, dass ich das mit dem Running Back tue? Wie unterscheidet sich das, wenn ich einen Top 5 Pick zu einem Late First vielleicht habe und so? Also das ist ja, das sind, wie du sagst, dieser Range of Outcome ist so groß. Eine klare Antwort, soll man verkaufen, soll man behalten, gibt es wahrscheinlich nicht. Zumindest gibt es unterschiedliche Strategien. Das ist wieder das Schöne an
Ja.
Dynasty. Und dann können wir uns da noch genug betteln darum, welcher Spieler was wert
Kommt
ist
natürlich auch.
im weiteren
Ja,
Verlauf.
sicher. Es kommt immer auch natürlich auf die Situation des jeweiligen Teams an. Also, man kann jetzt nicht pauschal sagen, ich muss immer meinen First Rounder verkaufen oder ich muss immer meinen First Rounder picken. So, das kann man so pauschal sicherlich nie sagen.
Right. Dann wollte ich einmal noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar, es gibt ja auch ein weiteres Format, die Keeper Liga. Ich habe jetzt persönlich nur einmal eine Keeper Liga gespielt, habe das dann aufgehört. Ich weiß nicht, wie sieht deine Erfahrung aus mit Keeper Ligen?
Ich habe bislang noch gar keine Keeper gespielt, aber ich fange jetzt eine an und zwar mit, ja, das wird eine regionale Keeper League. Gruß raus an die Jungs, falls es hier einer hört. Genau, und ich bin gebürtiger Ostfriese und ja, die Jungs, die damit spielen, wohnen entweder in Ostfriesland, kommen aus Ostfriesland so und ja, das wird auch mit, wenn es denn möglich ist, mit einem Live-Draft verknüpft werden, sodass ich glaube, das wird ein ganz spaßiges Event. Mal sehen, ich bin
Ja.
gespannt. Ich bin gespannt, aber also so eine Riesenerfahrung habe ich nicht bislang und deswegen kann ich dazu jetzt auch in dem Sinne nicht so viel sagen, außer natürlich weiß ich, wie es funktioniert, ne? Genau.
Ja. Ja, sehr cool. Das sind immer cool. Ich finde das sehr geile Formate, wenn Leute zuhören, die aus München sind. Ich habe gerade versucht, in dieser Off-Season eine rein, ja, Münchner oder Münchner Umland-Dynasty irgendwie aufzubauen. Habe mir ein bisschen viel Projekte vielleicht aufgehalst. Das stockte dann etwas. Bin dann noch nicht so wirklich weit gekommen. Habe zwei, drei Leute, an die ich denke, mit denen ich bisher in Ligen bin, die da mitspielen könnten. Aber so regional was machen und dann einen Live-Draft haben oder zumindest eine Super Bowl-Party, wie auch immer, irgendwie solche Dinge, wo man dann auch ein bisschen Trash-Talken kann, das ist natürlich das Salz in der Suppe beim Fantasy und besser geht's eigentlich gar nicht. Da würde ich sogar auch eine Keeper-Liga spielen, auch wenn ich selber sagen muss, mich hat das damals, also irgendwie hat es mir ein bisschen zu wenig Spaß gemacht, beziehungsweise ich wollte dann halt mehr, ich wollte dann Dynasty spielen. Da hältst du da deine, ich glaube, wir hatten damals die Regelung, vier Keeper pro Saison, davon maximal zwei auf einer Position und einer musste sogar noch IDP sein. Ja, da hältst du halt, da muss ich dann Jungs droppen. Ja, die willst du halt behalten. Das waren halt Top 24 Picks.
Ja.
Und dann denkst du dir, Alter, jetzt habe ich mir geil irgendwie einen jungen guten Running Back geholt per Trade. Der hat eingeschlagen, aber jetzt muss ich ihn wieder abgeben. Und das hat dann ein bisschen wehgetan. Da bin ich zu Dynasty gekommen. Aber nichtsdestotrotz, Keeper ist ein ganz cooles Format, um vielleicht von Redraft Richtung Dynasty zu kommen.
Ja.
Genau. Dann über den kurzen Umweg Keeper würde ich gleich zu den, ja, so sage ich mal, Dynasty, unseren Haupt- oder Lieblingseinstellungen überleiten. Das gibt's ja, kannst du ja mittlerweile bei Sleeper super customizen, deine Liga. Vielleicht einfach mal so an dich zurückgespielt den Ball. Was ist dir denn wichtig in einer Dynasty-Liga? Einfach mal, starten wir mit dem Scoring. Was willst du im Scoring
Ja,
haben?
also mein liebstes Scoring ist eigentlich PPR, also ne, einen Punkt per Reception, weil ich das einfach finde, das ja hin zum Receiving Game, die Liga ist einfach eine Passing Liga und ja, das spiegelt das Ganze auch für mich dann gut wider. Dazu am liebsten Superflex, das heißt also, ja, im Prinzip zwei Quarterbacks. Es ist ein bisschen anders. Ich kann auf der zweiten, ja, oder auf der Superflex-Position halt Quarterback, Running Back, Wide Receiver oder Tight End, starten lassen. Aber in der Regel starte ich schon einen Quarterback. Werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann drauf kommen, warum das so ist. Ja, dann, wenn ich eben alle anderen Positionen schon pushe vom Wert her, dann möchte ich auch einen Tight End Premium, so 0,5 Bonus für eine Tight End Reception schon haben. Und ja, so fallen halt auch echt viele Punkte. Das finde ich immer spannend, gerade auch in Bezug darauf, wenn ja zum Beispiel im Monday Night Game noch gewisse Spiele offen sind, eine hohe Punktzahl offen sind, dann ist halt irgendwo die Möglichkeit eher noch da, dass diese Punkte noch fallen. Und das fällt im Vergleich dazu bei anderen Formaten so ein bisschen runter. Genau, und das
Ja,
wär jetzt
ja.
erstmal so von den Scoring-Settings das, was mir am liebsten ist. Und dann, ja, in der Regel entweder 12 oder 14 Teams wäre auch so meine bevorzugte Ligengröße.
Interessant. Ich muss sagen, ich bin bei PPR auch mittlerweile erst so also ein bisschen angekommen. Ich war relativ lang auf dem Zug mit Half PPR, weil es mich genervt hat, dass so, ja, ich möchte jetzt nicht despektierlich über jemanden wie Cole Beasley sprechen, aber ja, dieses so kleiner Slot-Receiver, der sich da seine 3-Yard-Receptions holt, dass die eben so gepusht werden. Und mittlerweile bin ich da genau auf der gegenteiligen Meinung und finde es sogar gut, dass diese Spieler viele Punkte machen, weil du dadurch einfach mehr Möglichkeiten hast, dein Roster aufzustellen. Es ist nicht mehr so wichtig, diesen, ja, sag ich mal, Workhorse Running Back gibt es ja kaum mehr, aber selbst diesen Early Down Runner zu haben, der auch noch an der Goal Line eingesetzt wird, der wird einfach ein bisschen nach unten befördert in dem Scoring und auf Wide Receiver wird es halt irre tief und ich kann dadurch auch viel mehr, also viel tiefere Roster spielen, viel mehr Starter bringen, ohne dass ich die völlige ja, so Trash 5 Punkte pro Spiel Spieler aufstellen muss, was mich dann immer völlig frustrieren würde.
Ja, die Receiving Backs gewinnen halt auch an Value, ne? So Leute wie James White beispielsweise, die eben viele Receptions haben, aber sonst eigentlich nicht viel sehen. Genau, solche Leute gewinnen dadurch auch an Value. Und wenn ich jetzt zwei feste Running Back Starter beispielsweise, kommen wir gleich nochmal zu, habe, dann kann das halt schon wichtig und wertvoll sein.
Ja, absolut, absolut. Ich bin cool, ist eine Liga dann, wenn sie möglichst ausgeglichen ist und irgendwie, ja, selbst wenn man mal ein Team hat, gerade in Dynasty kann es ja schon passieren, dass ein Spieler ja recht star-heavy unterwegs ist, ein paar richtig gute Jungs drin hat und ein anderer, ja, hat ein mehr oder weniger Roster-Füller drin. In PPR kann es immer mal passieren, dass ein Receiver ein bisschen ausbricht, ohne dass er gleich ja, zwei Touchdowns auflegt. Da finde ich, das sind, mir kommt zumindest so vor, mehr Upsets möglich. Und ja, der Trademarkt wird dadurch auch ein bisschen angeheizt. Also ich habe schon gemerkt, in PPR ist es viel leichter, Trades zu machen und auch mal einen Running Back also von jemand anderem loszueisen.
Ja, sehe ich auch so.
Ich spiele in einer Liga, das ist noch eine Half-PPA-Liga, auch noch keine Superflex, also wirklich das Roster-Setting, das mir am wenigsten zusagt, das sind zwar 9 Starter, aber davon zwei, ich glaube, es sind zwei Running Back, zwei Wide Receiver, drei Flex drin und das spielt halt, da versucht jeder Running Backs zu
Klar.
horten. Klar, weil du kannst halt 5 Running Backs bei Half-PPA aufstellen.
Ja.
Da.
So eine Liga habe ich, also ich spiele auch so eine ähnliche Liga von dem Setting, was du gerade sagst, so, habe ich letztes Jahr halt auch mit eben genau dieser Strategie gewonnen.
Ja, und das ist also da versucht einer gerade Stephon Diggs zu verkaufen, also um sich einen Running Back zu holen.
Ja, kann er
Ey,
knicken.
da habe ich ja, ich kann dir sagen, wenn ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm James Robinson. So, meine Lieblings-Running Back, so ungefähr. Also zumindest mal für den Preis. Aber
Der
das.
bald ersetzt wird.
Ja. Ja, nee, also da siehst du, das ist so, und ich finde, das spiegelt aber den Wert dieser Spieler einfach nicht wider.
Nee, sehe ich genauso,
Und
sehe ich genauso.
ja.
Gerade wenn man die
Da ist ja.
Topstars nimmt
Ja.
eben, ne?
Ja. Voll. Und dann hast du das Thema Superflex geht für mich in die gleiche Richtung. Wenn ich nur eine One-QB-Liga habe, ja, was kriege ich denn da für einen Top-Quarterback? Gar nichts.
Nee, im Prinzip nicht und auch zu Recht einfach nicht, ne? Weil die Top-Jungs, also wenn wir von einem Mahomes oder letzte Saison oder vorletzte Saison eher gesagt, noch einem Lamar Jackson sprechen, die ja auch noch in sich volatil sind, das heißt, ne, da hast du immer noch da kannst du nicht mal sicher sein dann, ne, dass derjenige immer
Ja.
hundertprozentig liefert, genau.
Absolut. Und das ist dann eher, da kannst du dann eher die Strategie fahren. Ich hole mir ja 4, 5 so QB2s aufs Roster und stream dann meinen Quarterback wieder zusammen, wie in Redraft. Und das geht gar nicht, das ist gar nicht so schwierig, weil diese Quarterbacks in der Range, ja, 13 bis 24, ich meine, das sind dann irgend so ein Jared Goff oder Daniel Jones oder ja, also die kriegst du in One QB ja wirklich hinterhergeworfen. Das ist nicht so schwierig, sich da ein paar zusammenzuholen und dann, ja, dann bastelst du dir so Matchup-wise deinen Quarterback 1 zusammen und das ist halt so eine Strategie, die sich so ausgelutscht. Nee, also da bin ich echt, da trete ich keiner Liga mehr bei, die so aufgesetzt
Nein,
ist. Das
nein,
weiß ich schon.
sehe ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso.
Ja, aber trotzdem, Grüße gehen raus an die Jungs von da. Ich bin noch dabei. Einfach, es ist sehr cool mit euch. In Zukunft spielen wir einfach nur eine etwas Dynasty-Liga mit entsprechendem Expertenscoring. Das ist klar. Genau. Also führt mich über. Also auch würd ich noch mal nachfragen zu dem Thema eben, wie viel Starter willst du in deiner Liga haben pro Team?
Ja, also meine optimale Starter-Aufstellung sieht eigentlich so aus: 10, also 10 Starter insgesamt, eine Quarterback-Position fest, dann eine Superflex-Position, habe ich ja gerade eben schon einmal erklärt, wo ich praktisch alles drauf starten kann. Dann 2 feste Runningbacks, 3 feste Receiver und 2 normale Flex-Positionen. Warum möchte ich das so? Weil, also erstmal 10 Starter, damit ich nicht nur meine Superstars starten kann. Wenn ich jetzt beispielsweise 5, 6 Starter habe, dann wird die Liga auch schnell langweilig, beziehungsweise verknüpft auch gleich mit meinem nächsten Punkt, den Benchplätzen. Komme ich gleich zu. Ja, dazu, warum diese ganzen festen Positionen, jetzt viele schreien ja immer nach Flex-Positionen und da habe ich auch viel herumprobiert, auch All Flex oder sehr viel Flex und ne, das Problem ist einfach, ja, es ist einfach der Positional Value, zum Beispiel von Running Backs, zum Beispiel von Tight Ends etc., das macht das spannend, das kreiert Needs bei den Teams, sodass viel mehr getradet werden muss und die Liga viel aktiver sein muss und auch die aktiven Spieler belohnt werden. Und das ist für mich eigentlich da der Hauptgrund und Hauptpunkt. Deswegen würde ich also immer so in die Richtung gehen, was das Aufstellung betrifft. Ich würde auch, glaube ich, keine Liga mehr spielen oder neu beitreten, die unter 8, 9 Startern hat. Dazu dann die Bankplätze, also sollten auch mindestens 15 betragen für mich. Ne? Wenn ich 10 Starter habe, 15 Bankplätze. Und das ist auch das Minimum. Ich spiele gerne noch tiefere Ligen, aber das ist so für mich ideal. Ich glaube, die beste Liga, die ich spiele, hat auch 10 Starter, ist eine 14-Team-Liga, hat 16 Bankplätze und dann passend dazu noch 6 IR-Spots und 6 Taxi-Spots. Kurz erklärt,
Das ist
genau,
tief.
das ist tief, aber finde ich eigentlich ideal. Da ist also das Waiver-Wire komplett leer, so wie es in Dynasty meiner Meinung nach auch sein sollte. Und ja, also das macht schon Spaß. Da kannst du auch wirklich ja, die jungen Spieler stashen, also ja, aufbewahren auf dem Taxi-Spot, kurz erklärt. Das sind in der Regel eben Rookies oder Sophomores oder manchmal auch Drittjahresspieler, je nachdem, wie die Settings da sind in der jeweiligen Liga. Optimalerweise sollte es dann so sein, dass diese Taxi-Spots ab Saisonbeginn gelockt sind, du die Spieler zwar aktivieren kannst, aber solltest du sie einmal aktiviert haben, kannst du sie nicht mehr zurückschicken, praktisch. Das ist ja, einfach so, ja, ne Station für Rookies, ne? Genau, wo man die praktisch
Ja,
auch,
die
die
Practice Squad
Practice
halt.
Spot, genau, ja, richtig. Genau, und ja, IR-Spots, gut, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ja, eben für verletzte Spieler, da ist meine Präferenz einfach nicht zu wenig, weil gerade wenn man so einen tiefen Roster hat, da kann es schon mal vorkommen. Also ich hatte es jetzt in einer Liga, da waren teilweise 10, 11, 12 Spieler verletzt. Gut, das war ein Extremfall, aber ich sag mal, das tut niemandem weh. Da hat eigentlich niemand einen riesen Vorteil durch oder einen riesen Nachteil durch. Und deshalb sage ich da nicht zu wenig. Also 6 finde ich eigentlich ist eine gute Größe. Wenn, umso größer die Liga wird, wenn wir jetzt über, was weiß ich, IDP-Roster noch sprechen, dann, und wir dann irgendwo, was weiß ich nicht, zwischen 40 und 50 Roster-Spots haben, da ist es so, dass man auch wahrscheinlich eher in Richtung 10, 12 gehen sollte, meiner Meinung nach. Und wie sieht es da bei dir aus? Was ist so deine präferierte Aufstellung?
Ja, ich bin da ganz ähnlich unterwegs. Ich sag auch, ich will viele Starter-Spots haben. Einerseits ist der große Vorteil, dass du auch, es lohnt sich eben, wie du sagst, ein bisschen tiefere Roster anzulegen. Also, was bringt es mir, wenn ich 15 startable Spieler habe, wenn ich nur 7 Leute starte? Mal so, wenn man jetzt wirklich von so einer kurzen Redraft-Aufstellung herkommen mit einem Quarterback, da bringt es mir nichts, ein tiefes Roster aufzubauen. Und gerade dann kann ich eigentlich, dann verlieren die späten Draft-Runden ihren Reiz, finde ich, in Dynasty. Diese Dart-Shots, die man dann noch nehmen kann. Und deswegen ist cool, 10 Starter, ein Quarterback, zwei Running Backs, drei Wide Receiver, ein Tight End, zwei Flex und ein Super Flex. Das ist, ich finde das super cool. Gerade dann mit dem Scoring vorhin angesprochen, PPR und Tight End Premium. Das ist finde ich, schön ausgeglichen. Ich habe auch schon verrückte Roster gesehen, irgendwie mit noch deutlich, ich weiß nicht, den Mockdraft, den wir letztens gemacht haben. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das waren eher 14 Starter.
Ja, ich glaube, drei Running Backs, vier Receiver, zwei Tight Ends und ja, das war auf jeden Fall extrem viel.
Das war, ja, drei, vier Flex und noch zwei und eben noch die Super Flex. Ja. Also da dachte ich mir dann, huiuiui, da fängt es dann an, dass es für mich eher kippt, weil ich finde, ich meine, klar, das ist dann eine 12er Liga, da kann man sich jetzt ausrechnen, so viel wirklich gute Fantasy- oder playable Spieler gibt es in der NFL einfach nicht. Ja. Da muss es dann komplette so Code-Starter geben. Und das frustriert mich selber, wenn ich sie aufstellen muss. Und es nervt, finde ich, auch dann, wenn ich dann stacked bin, an einem gewissen Punkt, dann ist das nicht mehr herausfordernd genug. Dann ist dieser Faktor Glück, der zum Fantasy, finde ich, schon noch dazugehört, der wird dann so klein, dass für mich der Reiz auch wieder ein bisschen weggeht. Also,
ja, und
soll es nicht übertreiben, vielleicht. Zumindest ist das so dann für mich persönlich das Ding. Aber trotzdem eben 10 Starter, damit auch das Verletzungspech weniger einsteckt, beziehungsweise muss ich halt dafür auch vorbereiten, dass man genug Starter hat. Wenn ich nur 7 Starter eben habe, dann kann ich ein Superstar Heavy gehen, lass mir vielleicht noch 2, 3 für die Bank. Aber dann passieren auch keine Trades für Stars, um sich dann hinten raus mal ein bisschen breiter aufzustellen.
Ja, genau. Im Prinzip die Rebuilding-Teams werden eigentlich dadurch ziemlich benachteiligt, kann man sagen, je kleiner die Startaufstellung ist, weil zum Beispiel ein Contender hat überhaupt keinen Anreiz mehr, beispielsweise, ich nenne jetzt mal, für einen Devante Parker oder sowas zu traden, weil den wird er niemals aufstellen. Und der andere braucht ihn als Rebuilder eigentlich nicht mehr im Roster und wird ihn aber nicht los. Und das ist dann sind dann eben diese Punkte. Und das, wenn ich jetzt 10 Starter habe oder sowas, da würde ich ihn dann wahrscheinlich eher nochmal starten zum Beispiel, ne? Also
auf jeden
Fall. So sehe ich das da. Genau, das gibt der Liga einfach mehr Flow, ne? Wir sind ja hier bei Dynasty Flow, ne? Deswegen.
Ja, richtig.
Bisschen Alter, Werbung machen.
Gute Corporate Identity. Sehr, sehr stark. Dann noch zu den IR-Spots wollte ich noch was sagen. Da habe ich noch gar nicht so viel rumexperimentiert, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin da immer recht emotionslos. Ich will eigentlich möglichst viele haben, damit derjenige, der Verletzungspech hat, da ausweichen kann. Ich finde, das sollte nicht bestraft werden, noch on top, indem er dann auf irgendwie seine Deep Stashes cutten muss, nur um eben Saquon Barkley dann auch noch auf IR zu packen. Ich sehe keinen Vorteil darin, die kurz zu lassen. Die alte irgendwie das Argument, das ich da schon gehört habe, war halt, man will diese Spieler dazu zwingen, dass sie traden müssen oder aktiv sein müssen am Waiver. Und das, glaube ich, haben wir jetzt auch schon klar gemacht. Ich glaube, Waiver Wire Activity spielt in Dynasty eigentlich keine Rolle und sollte es auch nicht, zumindest unserer Meinung nach. Nee, genau. Ist das Ding einfach leer und irrelevant.
Ja, im Idealfall schon. Genau. Deswegen, also jetzt mal, um da noch ein bisschen auf Ligengrößen und sowas einzugehen. Deswegen würde ich auch, wenn es jetzt zum Beispiel eine kleinere Liga, das heißt 10er, 8er Liga, was weiß ich nicht, ich habe auch schon mal 6er Liga gesehen, dann sollten die Roster und auch dann können auch die Starter einfach mehr sein. Ne? Da sollten auch die Rosterplätze insgesamt mehr sein. Also ich finde, das sollte schon ein bisschen einfach an die Ligagröße angepasst sein, das Ganze, weil es ergibt eigentlich wenig Sinn, wenn das eben nicht zusammenpasst, ganz einfach. Voll. Deswegen ist das immer so ein bisschen, ist das immer ein bisschen flexibel für mich auch.
Ja, total. Ich finde, da sind, so habe ich im Prinzip angefangen damals, als ich die erste Dynasty-Liga spielen wollte, zu gucken, wie groß soll man das machen, irgendwie im Internet gelesen. Und im Nachhinein finde ich die Herangehensweise nicht schlecht. Überleg dir von unserem Roster, was wir jetzt gesagt haben, 10 Starter bei einer 12er Liga oder sogar bei einer 14er Liga, bist du in dem Bereich, dass 120 bis 140 Spieler pro Woche starten sollten. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Größe. Und wenn du jetzt davon auch noch ausgehst, dass du in der 12er Liga ungefähr 30 Plätze inklusive Bench hast, bist du bei 360 Spielern, die ungefähr gerostert sein sollten, eben plus IR-Spots und Taxi-Spots. Also da siehst du dann, so kannst du dann natürlich, je nachdem, was für eine Ligagröße du haben willst, auch anpassen.
Ja, und am Ende des Tages ist es natürlich auch immer persönlicher Geschmack, ne? Darüber lässt sich natürlich nicht streiten. Klar. Aber also ich wurde auch schon öfter jetzt gefragt, so per PN und so, was würdest du empfehlen, was würdest du machen? Und das ist eben das, was ich jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe auch viel rumprobiert und viel gemacht, was mir dann letztlich nicht gefallen hat und viel gemacht, was mir gefallen hat. Und das ist so für mich mein Ergebnis einfach, genau.
Was sagst du denn zu Receiver Flex statt Tight End Position? Du hast schon angedeutet, du willst die Positional Values haben, um traden zu können, aber das kommt ja schon viel und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so unattraktiv, wenn entsprechendes Tight End Premium auch hinterlegt wird, dass es auch wirklich lohnenswert wird, die Tight Ends zu starten.
Ja, also für mich ist das nichts. Also ich bin absoluter Fan des oder der Tight End Position, weil es auch eine andere Position einfach im Spiel in der NFL ist. Zum einen, zum anderen gibt es einfach mehr Möglichkeiten für Trades. Wenn ich eine Receiver Flex habe, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, vielleicht jetzt irgendwo auch für einen Irv Smith oder sowas zu traden, beispielsweise, weil der wahrscheinlich niemals einen großen Wert haben wird in dieser Liga, weil dann kann ich genauso gut einen Julian Edelman aufstellen oder einen Jameson Crowder oder was weiß ich nicht, irgend so eine Flitzpiepe. Und ja, das ist doch, also da kann man jetzt sicherlich sehr, sehr lange sich drüber unterhalten und ich sehe auch den Punkt schon, dass man das macht, aber für mich ist das absolut nichts. Also ich würde auch keine Liga mehr spielen, in der es sowas gibt. Ich finde es einfach irgendwie, ne, reizt mich überhaupt nicht.
Ja, ich verstehe es. Ich muss sagen, ich fand das, wenn sich es trotzdem noch lohnt, einen Titan zu holen, ich verstehe dieses Argument halt, dass man sagt, okay, dadurch spielen die Guten, aber im Endeffekt passiert genau das, was du gesagt hast. Es gibt weniger Trades, weniger Aktivität, weniger Needs und die Liga wird einfach ein bisschen, ja, langweiliger oder die läuft einfach nur so dahin. Und diese, es gibt einfach, da kann man aber jetzt genau in die andere Richtung gehen. Wie ist denn deine Erfahrung mit Two-Tight-End-Ligen? Das habe ich bisher noch nie gespielt, aber ich finde das mittlerweile, je mehr ich darüber nachdenke, desto attraktiver oder interessanter finde ich das eigentlich.
Ja, also würde ich auch jetzt, wäre jetzt auch nicht mein Format, weil es im Prinzip dann geht dann wieder ähnlich wie 2QB, einfach dahin, die Position aufzuwerten. Ne, das heißt, also das ist ja eigentlich im Prinzip genau das Gegenteilige. Dann fängt's an und dann muss ich wirklich einen Chris Herndon oder irgendwie so einen Otto da aufstellen. Und ja.
Alter, Chris Herndon. Adam Gase ist weg, er wird doch jetzt durchstarten, habe ich heute erst in einem Podcast gehört.
Ja. Da können wir alle gespannt sein. Also darauf würde ich jetzt nicht gerade einen Wettschein ausfüllen, muss ich sagen. Also
verstehe ich.
Nee, aber okay. Also es ist für mich, ja. Also ich halte da auch nicht viel von. Ich finde schon irgendwo gesund in der, wie gesagt, immer von einer 12-Team, wenn ich jetzt eine 8-Team-Liga habe, dann muss ich wahrscheinlich sogar zwei Tight Ends aufstellen, weil es sinniger ist. Aber in einer 12- oder 14er-Liga finde ich mit einem Tight End Premium, da kann man dann noch überlegen, irgendwo, ne, 1,5 Punkte von PPR ausgehend. Oder ich spiele auch eine Liga, da gibt es 0,75 Punkte Bonus für die Tight End Reception. Gut, das ist ein Kelce oder sowas, natürlich ein Monster, aber ist auch ein spannender Ansatz. Wie gesagt, mir gefällt 1,5 Tight End Premium am allerbesten und Das ist auch so, was mir am meisten Spaß bringt, wo der Tight End einen gewissen Wert auf jeden Fall hat. Die schlechteren Tight Ends werden aufgewertet, sind nicht rein von Touchdowns abhängig. Und ja, das finde ich schon gut für mich.
Ja, völlig verständlich. Ich glaube, also, wie gesagt, mich hat das so ein bisschen irgendwie getriggert, allein diese Vorstellung, einmal die Waller-Kelsey-Kombi in einer Two-Tight-End-Liga zu haben und einfach, dass der Rest der Liga dich einfach hasst, weil du jede Woche sie einfach nur
Naja, das ist ja auch wieder
herfotzt, ja.
es ist ein strategischer Ansatz, ne? Also tatsächlich auch in jeder Teil in Premium-Liga, wenn man jetzt hingehen will und sich eben Kelce, Kittle und Waller beispielsweise holt und kann die alle auf der Flex zum Beispiel starten, dann ist es einfach so, hat man einfach so einen krassen. Oder wird man automatisch in jedem Matchup einen krassen Vorteil haben, ne? Weil durch das Premium, auch wenn du sie nicht unbedingt alle startest, aber der andere kann ja keinen der Top 3 starten und du wirst immer auf dieser Position in dem Moment wahrscheinlich einen Vorteil von, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, bummelig 8 Punkten oder sowas haben. Das ist natürlich, ist schon irgendwo ein guter strategischer Ansatz auf jeden Fall. Und
Ja,
nochmal
schon.
auf die Receiver Flex fällt mir gerade noch ein, darauf einzugehen. Das ist ja auch der Punkt bei All Flex oder sowas. Dann bin ich ja wieder auch an dem Punkt angelangt, wo ich einfach, ja, wenn ich jetzt ein Win-Now-Team habe, einfach nach ja, meisten Punkten per Game gehen kann und mich die Positionen im Prinzip gar nicht mehr interessieren. Und das stört mich persönlich, stört es einfach
Ja.
extrem, weil ich finde, das macht eben so eine Liga aus.
Verstehe ich völlig. Am Ende geht's, finde ich, oder es gibt auch, ich habe auch schon oft das Argument gehört, man möchte die Entwicklung der NFL bisschen mehr berücksichtigen. Heißt, die guten Spiele belohnen, da gibt es ja noch alle möglichen Ideen wie First Down, Points per First Down und so weiter und so fort und mehr in Richtung so Analytics Scoring gehen. Und so sehr ich Analytics Believer bin und das selber absolut feier, die Statistiken einzusetzen, um Spieler für den Real Football zu evaluieren, ich bin gar kein Fan davon, das auf Fantasy zu übertragen, weil ich am Ende Fantasy als Spiel sehe, als Strategiespiel eben und in Fantasy einfach, das soll einfach nur so abbilden, dass ich den höchsten Spielspaß als Manager habe, dass ich am meisten Aktivität machen kann und es die verschiedenen Möglichkeiten gibt, um am Ende diese scheiß Liga zu gewinnen und alle anderen abzuziehen. Und um nichts anderes geht es mir dabei eigentlich und nicht darum, dass Receiver X oder Y eigentlich ja viel besser ist, aber in Fantasy unterbewertet ist. I don't
Ja,
care, ganz ehrlich
das
sagen.
ist einfach, man kann viel herummachen mit irgendwelchen Einstellungen und sowas und probieren, das realistischer oder die Punkte per Passing Yards verändern und bla bla bla. Das Ding ist einfach, oder der Kernpunkt ist einfach, muss mich an jedes Scoring dementsprechend anpassen. Und wenn das Scoring nun mal XY ist, dann kann ich mich darauf einstellen. Wenn ich jetzt drei Tight Ends starten muss, dann ist mit Sicherheit werden dann 8 Stück in der ersten Runde gepickt. War jetzt übertrieben, aber dann ist das halt
Ja,
so.
aber.
So, und wenn ich keinen mehr habe, nur noch eine Receiver Flex, dann werte ich wahrscheinlich bis auf vielleicht eine Handvoll alle anderen dementsprechend ab und schmeiß sie raus. So, darauf muss ich mich dann einstellen, wenn ich so eine Liga spielen will und mir das mehr Spaß macht. Und dann muss ich meinen Prozess halt daran anpassen. Und am Ende des Tages spielt es eigentlich keine Rolle. So, dann kommt, es ist, ja, man muss sich immer darauf einstellen, was man gerade vor der Nase hat. Aber das kann man ja steuern. Und dann sollte man sich das nehmen, was einem am meisten Spaß macht, ne? Und das ist
Ja.
wieder mal dann auch persönlicher Geschmack am Ende des Tages.
Ja, absolut, absolut. Wo du gerade sagst, vor der Nase haben, ich crash hier unsere Agenda. Ich bin gerade dran in unserem Rookie-Mock-Draft. Ich sag's dir, ich bin hier an 2,5 dran. Wen nehme ich? Ich habe hier Brevin Jordan, Pat Freiermuth an Bord, Diami Brown finde ich ganz interessant, Chuba Hubbard, Mac Jones. oder vielleicht auch Elijah Moore. Das sind so die
Das
Kandidaten, die ich auf den ersten Blick
sind
als am
Gottfaser.
interessantesten sehe.
Du hast den Gottfaser übersehen.
Tylan
Auf jeden
Wallace.
Fall.
Du siehst hier Tylan Wallace. Alles klar, ja gut. Dann gehe ich da doch einfach mal mit Elijah Moore.
Ja, ich bin erst an 2:10 dran, fünf Picks noch, vier Picks jetzt noch. Ich glaube nicht, dass er dahin fallen wird. Naja.
Ja, das könnte passieren, das stimmt. Ganz kurz eingestreut, bevor wir uns hier wieder zurück auf die Liga-Settings gehen, was ich unbedingt noch ansprechen wollte, weil ich bisher also zu viel Ärger schon damit hatte und das triggert mich tatsächlich hardcore, sind Divisionen.
Ja, hör mir auf mit der Scheiße.
Es macht mich fertig. Es macht mich wirklich ehrlich komplett kaputt. Und zwar endgültig, seit ich letztes Jahr in einer war, in der so ein Scheiß irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Wins da das schlechteste Kackteam dieser Division, das beste Kackteam dieser Division gewonnen hat. Ich glaube, die hatten wirklich 6-7 oder so in die Playoffs gegangen, aber auch nur, weil es die letzten zwei Division-Matchups gegen andere Trash-Teams gewonnen hat. Alter, wenn du außerhalb der Division dann keine Siege holst, sondern geht es in die scheiß Playoffs. Oida.
Ja, also Divisionen finde ich auch richtig für den Arsch. Also sehe ich überhaupt keinen Sinn hinter. Also die einzige Liga, wo es mir eigentlich Spaß macht oder wo ich das akzeptabel finde, ist halt in dieser College Dynasty Pipeline, die wir spielen mit Julian Barsch und den Upside-Jungs und so. Da ist es in Ordnung, weil wir halt am Ende der Saison ja aus die Spieler alle zusammen ein Ranking erstellen und daraus eben die Teams dann in die Playoffs kommen, also ein bisschen spezieller. Also da geht es nicht nach einem Rekord, da kannst du theoretisch mit dem besten Rekord auch nicht reinkommen.
Ja, gut, College Football
Genau, genau,
halt.
genau. Das ist halt dann so ein bisschen willkürlich oder kann willkürlich sein. So, da haben wir auch Divisionen einfach den College-Teams entsprechend angepasst. Da ist es ganz cool, da passt es auch. Ansonsten habe ich also da auch überhaupt noch keinen Gefallen dran gefunden und habe bislang auch noch kein Argument dafür gehört.
Ja, das Einzige, das für mich da wirklich gilt, ist, wenn dann, wenn sowas, wenn so eine regionale oder eine Liga ist mit tatsächlich, wo man sich persönlich kennt, wo schon, also wo wirklich auch so dieser Divisionsgedanke, der ja in der NFL existiert, dass diese Divisions-Matchups haben eine extra Würze. Ja, ich meine, hier, du als Seattle-Fan, ich als Niners-Fan, The Clinch by an Inch. Ich muss sagen, gegen wen will ich Dre Greenlaw, den ich weiß nicht, was für ein Kack-Tight End da bei euch rumgelaufen ist, aber gegen we wen soll er wirklich 1 Zentimeter vor der Goal-Line stoppen, um den Number One Seed zu clinchen? Seattle, natürlich, weil das einfach das Allergeilste ist. Aber in Fantasy ist es halt nicht so. Das ist ein random Dude, der da in meiner Division halt rumhängt. Und ja,
Genau.
klar finde ich es cool, den wegzuklatschen, aber halt wie jeden anderen auch.
Ja, das ist alles. Also, ich brauche es nicht, sagen wir es mal so.
Ja,
Ich habe
ja,
auch
ja.
schon Leute gehört, die das extrem feiern, aber also für mich ist es auch nichts. Und ja, also kann man sich schenken und am meisten kotzt mich dabei an, dass also. Ich nutze nur Sleeper für meine Ligen und am meisten kotzt mich bei Divisionseinstellungen an, dass ich nicht gleich sehe, wer die Standings vernünftig sehe, sondern da erst noch 500 Mal rumklicken muss, damit ich überhaupt sehe, wer jetzt aktuell in den Playoffs wäre und wie viele Punkte erzielt dann so. Das nervt mich halt zusätzlich und deswegen weg mit dem Scheiß.
Ja. Bei uns kommt es nicht mehr unter. I see. Nichtsdestotrotz natürlich wie bei allem immer, wer Bock drauf hat, soll es machen.
Klar.
Aber hinterher nicht beschweren, wenn es dann Kacke ist. Nächster Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, auch noch für die Dinger, ist, wenn's daran geht, in der Liga die Rookie-Picks zu verteilen. Vielleicht da, ich hatte das letztes Jahr, dass das Ganze ein bisschen ja, akuter aufkam. Die Standardeinstellung ist ja NFL-mäßig, wer den schlechtesten Rekord hat, der bekommt halt den ersten Pick im nächsten Rookie-Draft. wenn es den gleichen, also wenn es den gleichen Record gibt, mehrfach, dann halt wer hat die meisten Punkte erzielt und so weiter. Das hat halt dazu geführt, dass er getankt wurde. Heißt, Starter sitzen auf der Bank und irgendein Kackspieler, der halt, ja, dir dann deine 6 Punkte irgendwie bringt, spielt auf einmal. Und das kannst du dann natürlich so weit treiben, wenn es zwei Teams gibt, die dann ein Matchup haben, um den mehr oder weniger First Overall Pick in Woche 12. Keiner hat Chance auf die Playoffs, und stellt nur noch seine Trash-Jungs, die irgendwo hinten auf der Bank sitzen, auf. Führt zu recht viel Stress in einer Liga. Und deswegen haben wir da, ich glaube, wir haben es jetzt sogar umgesetzt, dass die Draft, die Rookie-Pick-Reihenfolge nach Max-Points vor verteilt wird in Zukunft. Heißt, also natürlich nur unter den Nicht-Playoff-Teams, es lohnt sich de facto nicht mehr, ein Matchup zu verlieren, und es lohnt sich auch nicht, einen Starter auf die Bank zu setzen, der eigentlich gut punkten sollte. Du bekommst die Punkte gut geschrieben, die dein Bankspieler gemacht hat, und eben, ja, also Sleeper stellt im Hintergrund dein bestmögliches Roster im Nachhinein auf und zählt die Punkte zusammen. Ich bin großer Fan davon. Was sagst du denn dazu?
Also, davon mal abgesehen, dass mich das in einer Liga, in der ich 5 First-Rounder habe, richtig massiven Draft-Value gekostet hat. Genau diese Einstellung.
Ja. Ah, okay.
So, daher stellten sich gerade bei mir so ein bisschen die Nackenhaare auf. Nein, aber also grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht. Andererseits, alle, die tanken, sind sowieso ehrenlos und,
Es ist so.
und trinken Radler bestimmt in der Freizeit. Nein, also,
Aber alkoholfreies.
ja, genau, doppelte Verarschung. Nee, also, Spaß beiseite. Ja, also, find ich in Ordnung. Andererseits, wenn ich sehe in meiner Liga, also ich rebuilde beispielsweise und habe auch Interesse daran, den 101 zu bekommen, und einer macht diese Scherze, dann kann ich das natürlich eben auch so machen. Könnte ich theoretisch. Ich finde es halt affig, wenn ich einen guten Spieler habe, dann stelle ich ihn halt auch auf, aber oder trade ihn halt weg. Dann komme ich in diese Bredouille nicht. Aber boah, es ist schon, weiß ich nicht, am Ende des Tages ist es irgendwie ein Spiel, ne? Also da dann, ja, zu tanken, ist schon ein bisschen armselig.
Absolut, absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Ich habe für mich halt festgestellt, ich sehe nicht wirklich den Nachteil daran, es anders zu vergeben, außer dass man vielleicht, also ich bin auch ja in der einen oder anderen Liga im Rebuild gewesen. Ich habe trotzdem mein bestmögliches Lineup halt hingestellt, und man hofft halt dann, dass man verliert. Also es
Klar.
ist im Endeffekt, ist dieses, natürlich geht das Fantasy-Feeling für den Rebuilder weg. In dem Moment, wo du das so einstellst, weil du halt nicht mehr da sitzt und quasi das Team vom anderen anfeuerst.
Ja, oder hoffst, deine Spieler weniger Punkte machen. Das ist auch
Ja,
Fantasy.
ja. Klar, das gehört. Ja, okay, das ist halt so ein bisschen der Nachteil des Ganzen. Aber es kann für jeden, der sich überlegt, halt eine neue Liga aufzumachen, glaube ich, ist ganz interessant, wenn man die Mitspieler halt nicht kennt und nicht weiß, wie, ja, also wie. Ja, wie viel Rückgrat haben die, um das einfach dann durchzuziehen und den Spielspaß für alle halt zu erhalten? Oder ja, um sowas nicht zu tun, dann kann man darauf ausweichen. Die Möglichkeit gibt es mittlerweile.
Ja, man sollte vorher drüber sprechen, finde ich. Also das Problem ist ja, wenn man einfach festlegt, okay, man darf das und das ist auch, ich sag mal, in der Liga akzeptiert, dann kann man es ja machen. Also, dass dann jeder eben sein schlechtmöglichstes Lineup aufstellt, der
Alter.
unten ist. Ja, gut, ne? Dann sind
Ja.
die Möglichkeiten wieder für alle gleich, sodass ich das akzeptabel in dem Sinne finde, ne? Wenn man vorher
Ja.
drüber gesprochen hat.
Voll, voll. Das stelle ich mir geil vor, wenn dann so Matchups 12,7 zu 9,8 ausgehen.
Ja.
Geiler Scheiß, okay. Gut, wo du gerade schon sagst, muss man am Anfang drüber reden. Leiten wir vielleicht mal über zum nächsten Thema. Wie würdest du denn jetzt eine Liga aufbauen oder wie würdest du jemandem empfehlen, eine Liga irgendwie an den Start zu bringen?
Also, wenn man selber sich überlegt, jetzt ich mache eine Liga auf als Kommisch, dann so habe ich oder so mache ich es, überlege ich mir, was will ich? Also, was habe ich vor, für eine Liga zu spielen? Habe ich gewisse Vorstellungen in gewissen Bereichen, High Scoring oder Lineup oder was weiß ich? Also, so und das will ich auch unbedingt machen. Gibt es Punkte, die mir egal sind? Kann ich sie offen lassen? Kann ich es abstimmen? Aber ich würde mir immer überlegen, was will ich und würde nicht alles frei bestimmen lassen. Es dauert erstens zu lang. Du hast dann 12 Leute mit 12 verschiedenen Meinungen. Darauf würde ich mich also gar nicht einlassen, weil es muss einfach nicht sein. Finde ich allgemein auch als Kommisch habe ich gemerkt, es sollte immer so eine gewisse Führung drinne sein. Also das heißt schon ein bisschen steuern, okay, ein gewisses Grundkonzept einfach haben, nicht alles einzeln abstimmen lassen und jetzt noch ja über die letzte IA-Position, ob es jetzt 1, 2 oder 3 sein sollen, würde ich nicht mehr so machen. Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt. Dann natürlich überlegen, mit Einsatz oder ohne. Da kann ich also für Neueinsteiger sicherlich würde ich erstmal ohne spielen, einfach um das Ganze kennenzulernen, Fehler zu machen. Ja, was gefällt mir überhaupt, was gefällt mir nicht? Das weiß man am Anfang einfach nicht. Das geht auch nur durch Probieren, kann ich sagen. Also dementsprechend würde ich da wahrscheinlich ohne spielen, aber dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, so 1, 2 Jahre und auch ein paar mehr Formate ausprobiert, weiß, was man will eigentlich, dann sollte man auch dringend mit Einsatz spielen. Das ist halt einfach so ein bisschen ja auch das die ja den Einsatz der Spieler, ne, das wie ist man dabei? Jedenfalls bei den meisten. Einige ja haben wahrscheinlich einfach zu viel Kohle und ja, keine Ahnung, also das verstehe ich dann auch überhaupt nicht. Leute, die dann überhaupt nicht mit Eifer dabei sind und spielen dann Ligen, wo sie 30 € Einsatz im Jahr bezahlen, das ist für mich also ein Rätsel. Mir soll es recht sein, dann nehme ich deren Kohle halt schon mit. Wenn sie nicht mit mir traden wollen, nehme ich halt deren Kohle mit. Mir auch egal.
Genau so läuft das, ja.
Genau.
Nee, ich kann da gar nicht viel dazu ja, irgendwie packen an eigener Meinung. Du hast das gut zusammengefasst. Zwecks Moneypool ist mir noch gekommen. Wenn man mit Einsatz spielt, fand ich bisher ganz interessant, dass man das über Teamstakes macht. Habe ich jetzt bisher nur einmal gemacht. Das kostet halt ein bisschen was, glaube ich zumindest.
Genau.
Also, oder kann man einstellen, bin ich mir gar nicht sicher. Aber die, weiß ich nicht, 5% oder was sollen sie dann am Pot vielleicht haben, dafür, dass es eine gewisse Sicherheit ist, gerade wenn man eben den Komisch nicht kennt, der das einsammelt. Und ja, ansonsten sag doch mal ein bisschen was. Du hast ja für die JIT auch eine Constitution aufgesetzt. Was ist denn dabei wichtig oder was sollte man denn da bedenken, wenn man den Komisch machen will?
Ja, also eine Constitution auf jeden, also würde ich in der Regel empfehlen, sagen wir es mal so, und da das meiste einfach regeln oder das, was ich regeln kann, regeln. Man sollte jetzt nicht übertreiben, das ist nicht das Bundesgesetzbuch, wo alles im kleinsten Detail ausformuliert sein muss. Meiner Meinung nach jedenfalls nicht, da haben andere Spieler auch andere Meinungen zu. Nur es ist am Ende des Tages, es ist einfach ein Hobby und ja, es sollte einfach vernünftig geregelt sein. Zu den Moneypools, was du gesagt hast, also ich habe jetzt, also ja, Teamstake habe ich auch, genau, haben wir in der einen Liga zusammen auch. Gut, wie gesagt, Gebühren nerven da halt ein bisschen. Solange du mit kleinen Einsätzen spielst, spielt das keine Rolle. Natürlich, wenn wir dann irgendwann in den Bereich, in den dreistelligen Bereich kommen oder so, da spielt es dann schon eine Rolle und dann will man wahrscheinlich eher weniger 5% abgeben. Darüber hinaus gibt es ja noch, gerade wenn man jetzt mit den Amerikanern spielt, gibt es ja noch League Safe. Da ist halt das große Problem als Europäer. Du kannst es ja eigentlich nur sehr, sehr schwer auszahlen lassen. Also ich habe da jetzt letztes Jahr eine Liga gewonnen und da war das eben so. Vorher beschäftigt man sich ja nicht unbedingt mit dem Auszahlen. Da kannst du es dir halt nur irgendwie als Papierscheck auszahlen lassen. Ich habe mich dann an den Support da gewandt von League Safe, habe gefragt und naja, dann haben die mir das gesagt und dann meinten die, ob die mir einen Scheck schicken sollen. Habe ich gesagt, lass das mal stecken, wenn, ne? Also weil bis das alles klappt, und dafür war der Betrag dann auch nicht hoch genug. Ich habe jetzt gesagt, okay, dann spiele ich halt die Ligen. Jetzt habe ich den Einsatz dafür halt bezahlt für die nächsten Jahre. Aber,
Ja.
oder wenn ich dann nochmal gewinne, halt, dass ich mir dann aus. Aber da kann ich jedem, also kann ich jeden nur vorwarnen, nicht, dass ihr dann irgendwann mal im gleichen Dilemma steckt wie ich. Genau.
Das ist ganz geil.
Und ansonsten kann ich sagen, also. Mir am liebsten, ich weiß, es ist natürlich immer so ein bisschen mit der Sicherheit so eine Sache und dem Vertrauen, aber es ist halt schon über PayPal, ne? Einfach mit den Leuten, dass man das, klar, ist schon gut, wenn ihr die Leute kennt, wenn man mit manchen dann schon eine Liga zusammenspielt, ein, zwei Jahre oder so, dann, oder man dann auch andere, die mit dem Commish vielleicht schon zusammengespielt hat und die dann eben praktisch für den Bürgen, dann kann man das aus meiner Sicht machen. Natürlich ist da immer jeder für sich selbst verantwortlich.
Voll. Ich würde damit aufpassen. Ich habe die erste Dynasty, die ich gespielt habe, da waren, ich glaube, wir mussten nach dem ersten Jahr 5 Teams neu besetzen und unter anderem eben auch den Komisch. Und das ist schon, also wenn da Einsatz gewesen wäre, gut, wahrscheinlich sind dann gar nicht solche Leute dabei, aber dann ist es natürlich umso ärgerlicher.
Ja, klar.
Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Es gibt die Möglichkeiten, kann man sich auf jeden Fall informieren. Und Teamstakes, ich meine, dass es sogar kostenlos geht, ehrlich gesagt. Lege jetzt meine Hand nicht für ins Feuer, aber könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Dann wollte ich noch eine Frage stellen, und zwar ja, wenn du jetzt eine Liga gründen willst, wann willst du die denn gründen? Also Redraft, Klassiker. Ich habe mir heute ein Interview mit dem Sleeper Gründer angeschaut, der sagt, die haben irgendwie deren Usage auf der Seite und Liga-Gründung geht halt im August komplett durch die Decke. Klar, Redraft-Ligen gehen da an den Start. Wann willst du denn deine Dynasty im Idealfall gründen?
Jetzt? Also nein, im Prinzip der ideale Zeitpunkt, um die Liga zu gründen, erstmal ist sicherlich nach der Regular Season der NFL bis hin in den August, kann man sagen. In dieser Zeit sollte man die Liga gründen, meiner Meinung nach. Dann der Draft-Zeitpunkt ist natürlich eine andere Sache, ne? Also das ist ganz klar gesagt, ne? Aber so in dem Bereich würde ich das eigentlich empfehlen.
Ja, ganz, ich sehe das recht ähnlich, finde auch, wie du gesagt hast, jetzt im Moment sind wir eigentlich gerade in der besten Phase. Ich sehe einen entscheidenden Vorteil, wenn man das Ganze im Februar, März macht. Die Leute, die jetzt im Moment sich mit Fantasy beschäftigen, sind wahrscheinlich auch die, die es konstant halten, das Level. Und diejenigen, die im August dazukommen und sagen, ich zocke jetzt eine Dynasty, da kann es immer sein, dass die Leute im Februar nach dem Super Bowl auf einmal merken, dass eigentlich jetzt sind dann andere Themen im Vordergrund, und Fantasy interessiert sie nicht. Und Leute, die von Februar bis im Prinzip zum NFL-Draft oder Rookie-Draft und dann vom Rookie-Draft bis zum ersten Spieltag in der Liga keine Trades machen, nicht aktiv sind, Alter, die triggern mich hardcore.
Ja,
Das
die lieben
ist.
wir.
Ja, solche Leute, Alter, will ich einfach nur aus der Liga werfen. Das macht alles kaputt.
Ja,
Es geht gar nicht klar.
also da bin ich auch noch nicht, also das ist auch wirklich ein Punkt, wo ich noch nicht weiß, wie ich das auch gerade in Ligen mit Einsatz regel, da irgendwo in die Constitution eine Klausel zu schreiben, dass man die Leute rausschmeißen kann. Also das ist
Ja.
wirklich ekelhaft, besonders wenn ich besonders dann natürlich es gibt immer Wichtigeres und es kann immer privat was dazwischen kommen, Krankheit, Geburt des Kindes, also gefühlt jeder in der Fantasy Community hat 15 Geburten im Jahr.
Ja, es war
Spaß.
aber echt viel los letztes Jahr.
Da gibt's einen kleinen Insider, deswegen muss ich den jetzt kurz hier fallen lassen. Nein, aber so natürlich ist das immer wichtiger, ganz klar. Nur wenn dann einer meine Privatnachricht liest und auch im Leak-Chat mitliest, aber keine Antwort gibt, ne, wie zum Beispiel einfach nur kein Interesse oder ne, so, pass auf, ne, geht gerade nicht oder irgendwas einfach, ne, irgendein Lebenszeichen von sich gibt, es kotzt mich einfach an. Also dann, wie du schon gesagt hast, es nervt einfach. So,
Ja.
dann sollen die Leute doch irgendwie bitte eine Free League spielen einfach, wo alle so ähnlich drauf sind und tschüss, aber nicht, also nicht den
Ja.
anderen, die mit Volleifer dabei sind, so Junkies sind wie wir, dann das Spielerlebnis kaputt machen irgendwo, ne? Das also
Ja.
nervt, kann schon nerven, hast du recht.
Ja, und ich muss auch sagen, ich kenne genug oder ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, man muss nicht so nerdig sein, wie wir es sind, um einfach nur Spaß daran zu haben, Spieler hin und her zu traden und sein Team zu managen. Es muss nicht so weit gehen, dass man irgendwelchen Excel-Spreadsheets rumhängt. Man kann, trotzdem ist es auch denen gegenüber, die anfangen und heiß sind und dann in ihre erste Offseason gehen, respektlos Trades überhaupt nicht zu beantworten. Und das nimmt einfach den ganzen Reiz aus der Liga raus.
Ja.
Daher, ich liebe es, jetzt eine Liga zu machen und dann auch zum Draft hin, so ein bisschen als nächstes Thema. Wir haben ja auch zwei Drafts vor der Brust, bei denen wir in einer Liga sind.
Genau.
Was sagst du denn dazu? Wann draftest du denn am liebsten? Gerade im Hinblick vor, nach NFL-Draft ist ja bei vielen die Frage, sozusagen, willst du nicht lieber die Landing-Spots der Rookies abwarten?
Also, wenn ich jetzt drafte oder vor dem NFL-Draft drafte, oh Gott, dann würde ich immer die Rookie-Picks als Assets einfach mit in den Draft nehmen. Das heißt, ich drafte dann zum Beispiel an 2.2 den Rookie 101. So, und dann kann ich ja eben sehen oder beziehungsweise würde dann den Rookie Draft eben nach den NFL Draft legen, so dass ich sehe, okay, Überraschung, Trevor Lawrence ist jetzt in Jacksonville gelandet, so und dann kann ich ihn dann nehmen. Also würde ich dann empfehlen. Grundsätzlich spricht für mich eigentlich nichts dagegen, jetzt zu draften. Natürlich birgen so Sachen wie die Free Agency und auch der Draft natürlich ein gewisses Risiko, nenne ich es jetzt mal. Andererseits ist das natürlich auch für alle gleich. Also
Ja, voll. Ich bin da ganz klar, das ist für keiner hat den Informationsvorteil. Und solange du den Draft so vor der Free Agency durchziehst, finde ich persönlich das sogar noch richtig geil, wenn die Free Agency noch ansteht. Dann sind halt Jungs wie, ja, gut, ich glaube jetzt nicht, dass Allen Robinson das Team wechseln wird, aber nehmen wir einen Corey Davis, der wird jetzt nicht den Franchise-Tag bekommen. Der kann in Tennessee bleiben, kann auch sein, dass er in Green Bay landet vielleicht oder whatever. Ja, man weiß es einfach nicht. Kann auch bei den Jets landen und dann hast du halt verkackt. Aber das weißt du vorher und jeder kann wieder für sich evaluieren. Und dadurch finde ich es immer in den Draft dann spannend, wenn man auch merkt, dass die Leute ihre Rankings anders anpassen. Dieses Redraft-Draften, wo alle gefühlt das gleiche Ranking haben und diese Drafts überhaupt nicht variieren, die finde ich halt, ja. Ist immer noch geil, ich mache es immer noch gern, aber so ein Dynasty-Startup-Draft vor der Free Agency mit Rookie-Picks quasi, die ich mitnehmen kann, bietet die größte Varianz und bietet die meiste Streuung an Strategien. Deswegen liebe ich es einfach und würde es am liebsten sofort anfangen mit einem Startup und muss mich immer gedulden, weil meistens die Mehrheit der Mitspieler in Ligen leider sagt, ich will noch die Free Agency abwarten oder ich will noch den NFL Draft abwarten.
Ja, es ist einfach auch ein Thema, der Vorteil meiner Meinung nach für diejenigen, die sich eben extrem viel mit der NFL und auch mit Fantasy und Rookies beschäftigen, ist einfach aktuell größer. Der Vorteil wird kleiner, je näher man an die Saison rückt. Ist
Ja.
mein Gefühl auf jeden Fall dementsprechend. Also im Moment ist es einfach auch so, wenn du im Moment in Superflex, ich habe ja eine Liga gemacht, einfach, ich habe sie ungeduldige Dynasty genannt, mit ein paar weiteren Verrückten. Und da haben wir ja schon vor, ich glaube, 2 Wochen oder sowas oder 3 gedraftet. Und war auch ein sehr, sehr wilder Draft, aber das hat echt Spaß gemacht. Also
Ja.
gerade in Superflex mit den ganzen unsicheren Quarterbacks. Also das ist ja wirklich nach den Top 10 oder nach den Top 14 wahrscheinlich, wird's ja komplett noch mal unsicher. Du weißt, hast überhaupt
Ja.
keine Sicherheit. Ich habe in dem Draft dann gleich mal eine Strategie, zu der wir ja noch mal kommen werden, ausprobiert. Würde ich dann noch mal näher eingehen. Drauf eingehen, genau.
Ja, genau. Das ist halt das, was Dynasty Startups dann ausmacht und was sie noch interessanter macht, einfach als Redraft-Startups. Gerade mit den vielen Trades, die dann kommen. Dabei unbedingt darauf achten, wirklich, das muss jedem klar sein, macht einen Slow Draft. Ich kann verstehen, dass so Live-Drafts einen Reiz haben, aber du kannst eh keinen, also ich habe einen einzigen Live-Draft mal, auch hier, erste Dynasty, war halt ein, ja, da hatte ich selber keine Ahnung. Live-Draft abends irgendwie 2,5 Stunden, dann pickst du da 25 Runden durch und halt immer in diesen, ja, weiß ich nicht, 1,5 bis 2 Minuten. Da machst du keinen Trade.
Nein.
Also, das war natürlich einfach ohne Trades, das heißt, du pickst einfach den nächsten Spieler. Und das nimmt so viel weg von dem Spaß, den du in so einem Startup-Draft hast. Diese Trade-Warnung, willst du hoch, willst du runter? Hier pack noch einen Future Second mit rein. Du weißt, du hast gar keinen Plan, wann der ist, weil du dessen Kader überhaupt noch nicht einschätzen kannst. Das ist das Salz in der Suppe, finde ich.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also in Dynasty kannst du eigentlich keinen Live-Draft machen. Es gibt Möglichkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel Pausenfenster einbaust, dann wird es aber ein unheimlich langer Draft, also Live-Draft. Wir haben das in einer Liga jetzt vor kurzem gemacht. Das war allerdings, naja, wie soll ich das jetzt? Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Es war eine Ligen-Expansion, also eine Erweiterung der Liga. Und ja, die anderen Mitglieder hatten dann ein paar Keeper. Und naja, auf jeden Fall, ja, du hörst schon, etwas komplizierter.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, da haben wir für die ersten Runden halt dann einen Live-Draft gemacht. Und
Ja.
dann mit eben möglichen Pausenfenster oder sowas. Aber das ist
Ja.
schon, ja, kann man machen. Mir macht Live-Draften auch immer Spaß, gerade bei Redraft halt. Da gibt es auch für mich mehr Sinn. Bei Dynasty gebe ich dir aber schon recht. Da sollte man in der Regel Slow-Drafts machen und dann auch sein Slow-Draft-Fenster am besten nicht ausreizen.
Ja, absolut, absolut. Das sind auch, ja. Ach, unsere Lieblingsmitspieler. Wir sollten jetzt in der nächsten Folge sollten wir darauf eingehen, was sind unsere Lieblingsmitspieler in einer Dynasty-Liga. Da kommen die ganz weit vorne. Was ich auch noch mit reinbringen wollte, waren Sachen. Wie siehst du denn so, wenn du eine Liga gründest? So, es gibt ja so Spice-Ups. Also kann man. Was hältst du denn von einer Rivalry Week, die man implementiert? Wir haben in Fantasy das Problem, gerade in einer 12er Liga hast du ja 11 Matchups, wo mal jeder gegen jeden spielt. Und dann Woche 12, Woche 13 aktuell, vielleicht bald Woche 14, wenn jetzt wirklich wenn eine Woche mehr in der NFL Regular Season kommt. Was machst du mit den verbliebenen Wochen, weil du ja keine Divisionen hast, wie wir gelernt haben?
Ich nehme einfach die Losung von Sleeper jetzt in diesem Falle. Wenn es jetzt irgendwo eine regionale Liga ist, dann kann man drüber nachdenken, das zu tun. Aber ansonsten, also Sehe ich nicht.
Ja,
Ne? Das ist so. Also brauche ich nicht.
Ja, ich muss sagen, ich find's, bevor man quasi auslost, gar nicht so schlecht, eine Rivalry Week zu machen. Dafür bin ich offen, aber auch, weil es ehrlicherweise so ist, ist es mir einfach egal, gegen wen es dann die letzten 2 Wochen geht, solange es keine Division ist. Finde ich so ein Rivalry Week ganz witzig, wenn man vielleicht eben einen Mitspieler hat, der eben so ein scheiß Seahawks-Fan ist, dann finde ich es ganz witzig, gegen den zu spielen. Ansonsten, ja, Mai, kann man auch lassen, natürlich. Auch hier wieder, wie man das will.
Da spricht der Neid aus dir, ne?
Worauf? Dass der Starting Quarterback weg will, oder?
Ja, wir haben wenigstens noch einen oder hatten die letzten 15 Jahre einen.
Ja, fair enough. Das ist. Ich will zum nächsten Thema gehen jetzt eigentlich auch, weil.
Ja, das glaube ich.
Lass das mal nicht vertiefen. Also. Zumindest solange der Sean Watson noch nicht in San Francisco ist, spreche ich über das Thema Quarterback.
Ah, wieso macht er Urlaub oder was?
Vielleicht. Ich weiß es nicht.
Oder schaut er Baseball. Ja.
Also, das Spiel gegen den Median. Was sagst du dazu? Braucht man das oder kann man das lassen?
Also, rein statistisch gesehen macht es die Liga wahrscheinlich fairer, aber. Für mich hat Fantasy Football nicht immer was mit Fairness zu tun. Dementsprechend bin ich da kein Fan von. Also ich habe es in einer Liga und ja, also brauche ich auch nicht.
Nimmt
ja.
Halt den Faktor Glück nochmal raus, gell? Also er eigentlich schon auch irgendwo diesen Reiz ausmacht.
Ja, also es ist eine Geschichte. Am Ende setzen sich in der Regel die guten Teams sowieso durch. Die schlechten Teams kämpfen um die goldene Ananas. Und gut, es verschiebt in der Mitte vielleicht was, ne? Wenn da Teams irgendwo mal Glück und mal Pech, das ist ja eigentlich, sind eigentlich die Teams, bei denen Glück und Pech dann schon eine Rolle spielen und da verschiebt es dann ein bisschen was. Ja, also ich brauch's auch nicht. Wie siehst du das?
Ja, ich bin da eher raus, weil ich das auch sehe wie du. Ich gehe als Contender mit dem Selbstbewusstsein ran, zu sagen, es ist mir scheißegal, wie viel Pech ich bei den Matchups habe. Wenn ich es nicht mal in die Playoffs schaffe, dann war ich wahrscheinlich wirklich nicht gut genug. Ja. Und wenn es dann mal so eine absolute Ausnahmesituation ist und man als Bestscorer wirklich die Playoffs verpasst, ja, dann so be it. Also dann ist es, wie es ist. Und nächstes Jahr wird es besser. Ich finde, es nimmt ein bisschen den Matchup, ja, diesen Matchup-Charakter raus. Daher spiele ich es lieber ohne. Genau, das ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen alles gewesen, was ich auf der Agenda hatte. Ich weiß nicht, ob du noch Punkte hast, die wir hier in unserer ersten Folge mit besprechen sollten noch?
Nö, soweit nicht.
Gut, dann haben wir haben uns das große Thema Strategien in einem Startup-Draft dann für nächste Woche aufgehoben. Da können wir das dann kombinieren mit unserem Traum-League-Mate, der 8 Stunden für seinen Slowdraft-Pick braucht und keine Trade-Anfragen beantwortet, führt mich eigentlich dazu, dass ein bisschen, also was wir vielleicht auch noch ein bisschen zu diesem Podcast sagen können, wir haben jetzt angefangen damit, ich denke, wir werden in unserer persönlichen Performance, Alter, wir sind ja auch beide 0 Podcast-Erfahrung, ne? Wir starten hier so ein bisschen rein und probieren uns einfach mal aus, wir sind gespannt, oder ich bin sehr gespannt auf das Feedback von unseren Hörern draußen. Was wir besser machen können in der Zukunft und was wir in den nächsten Wochen machen, kann ich mir noch so ein bisschen anreißen und eine kleine Preview geben. Einerseits eben die Strategienfolge für den Startup, dann werden wir uns dem großen Thema Rookies widmen, in verschiedenen Folgen Quarterbacks beleuchten, Tight Ends beleuchten, Running Backs und natürlich auch die Wide Receiver. Der NFL Draft 2021 wird uns da ja mit geilen Spielern beglücken und ich freue mich schon, meine Rankings von links nach rechts und oben nach unten zu verschieben. Gibt es ein paar Kandidaten, die da noch ordentlich hin und her wandern könnten und da freue ich mich auch sehr auf die Battles mit dir. Tylan Wallace ist da, glaube ich, nur ein kleiner Vorgeschmack. Wird es noch mehr geben.
Auf jeden Fall.
Und dann werden wir auch rund um Free Agency und Draft bestimmt mal eine Buy- und Sell-Kandidaten-Folge machen, in der wir einfach uns auch den Veterans ein bisschen widmen können und hier einfach ein bisschen nach den Team-Needs gucken, welches Team wird was machen. Green Bay Wide Receiver, was bedeutet das für Davante Adams? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Wohin geht Allen Robinson? Wem wird er dann seinen Platz wegnehmen? Hin und her können wir uns da anschauen, was für Spieler es gibt. Also das werden so die nächsten Folgen bis zum NFL-Draft werden. Einmal die Woche versuchen hier aufzunehmen. Wir haben uns im Moment noch darauf verständigt, keinen festen Tag zu haben, an dem wir rauskommen. Mal sehen, lasst das einfach auf euch zukommen. Und ich freue mich, dass wir dann auch in den nächsten Wochen auf unserem Twitter-Handle, also oder Twitter-Kanal, das Handle ist @DynastyFlow, mit euch diskutieren können über das Thema Dynasty. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite.
Also ganz wichtig, Flow mit PH geschrieben.
Natürlich, richtig. Und mit W hinten dran.
So ist es.
Schaut euch den Podcatcher genau an. Da werden wir es mit reinschreiben. Unsere Twitter-Handles, auch noch ganz kurz. Ich bin der @49erFlo, 49ERFLO.
Ja, und ich bin der @Phil81190.
Perfekt. Dann freue ich mich drauf, dass wir schöne Diskussionen auch mit Hörern haben werden. Und schließt damit die erste Folge, glaube ich.
Also ganz kurz noch, ja genau. Und wer noch eine Liga sucht, kann auch gerne auf der Fantasy Football Partnerbörse im Discord joinen. Die findet ihr zum Beispiel bei mir im Twitter-Profil angeheftet.
Perfekt. Alles klar. Ist übrigens sehr geil, muss ich sagen.
Ja, Mock-Drafts für einen Rookie-Draft, Mock-Draft für einen Startup-Draft, Ligen finden, alles dabei.
Richtig cool. Perfekt, super. Dann danke ich dir, Phil. Danke wir dir. Hören uns die Tage und nächste Woche spätestens mit einer weiteren Aufnahme. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Traden und Rookies evaluieren. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. We'll be right back.